Guten Morgen zusammen. Wir hören jetzt ein Bibelwort am Ende der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 28. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesus spricht von zwei Hausbauern. Der eine ist klug, der andere ist töricht. Der eine baut auf Felsen, der andere baut auf Sand. Wenn in Israel nach langer, langer Trockenheit die Regengüsse kommen, dann kommt es dort leicht zu Überschwemmungen. Die Flusstäler sind ausgetrocknet, der Boden ist hart. Und ein solches Wadi, so wie man so ein Flusstal nennt, ein ausgetrocknetes Wadi, wird schnell zu einem reißenden Bach und kann alles mitnehmen, was sich dem entgegenstellt. Anschauungsmaterial gibt es jetzt genug. Ich hoffe, Ihr Haus steht noch. Ich hoffe, Sie kommen nicht aus einer Gegend, wo es jetzt so schlimm war, aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber es geht zunächst einmal um eine Katastrophe, die hier geschieht. Und das Interessante ist, dass Katastrophen Dinge offenbar machen, die man vorher nicht sieht. Das ist so. Sie können das ja auch auf die ganze Corona-Pandemie-Krise übertragen. Da kommen Dinge hoch, die waren vorher auch da. Aber plötzlich sieht man sie und sie werden offenbar. Und solche Krisen oder sagen wir es eher biblisch, Gerichte, solche Gerichte Gottes, machen offenbar, worauf mein Leben gegründet ist. Auf Sand oder auf Fels. Also wir werden geprüft, was hält stand. Es sind Prüfungen, was hält stand. Wer hört, das ist so mein erster Gedanke. Es gibt vier Überschriften, die sind ganz kurz. Die erste lautet, wer hört? Die ganze Bergpredigt, ich hätte jetzt Lust mit Ihnen die ganze Bergpredigt zu machen, aber wir müssen jetzt uns auf diesen kleinen Abschnitt beschränken. Jesus beginnt die Bergpredigt sitzend wie ein Lehrer der Tora. Wie ein Weisheitslehrer in Israel. So setzt er sich seine Jünger hören zu. Es ist also eine Jüngerunterweisung, das gilt uns. Und er ist ein Lehrer der Weisheit. Die Weisheit hat eine Frage. Die Weisheit hat eine Fragestellung und die kennen wir alle sehr wohl, diese Fragestellung, nämlich, wie gelingt mein Leben? Oder noch besser, wie wird mein Leben glücklich? Wie hat's Bestand? Sie erinnern sich an die Bergpredigt Kapitel 5. Am Anfang sind gleich die Seligpreisungen, selig sind die Leidtragenden, selig, selig, selig. Das ist übrigens die Parallele zu Psalm 1. Da steht ja auch, selig, wer das Wort Gottes hält. Ja, das ist die Parallele. Also das ist die Frage der Weisheit. Wie gelingt, wie hat mein Leben Bestand, wie wird es glücklich? Und das ist tatsächlich eine zentrale Frage von uns allen. ob sie alleine leben, ob sie eine Familie haben, ob sie Kinder haben, ob sie verwitwet sind. Das spielt dabei nicht die Rolle, sondern wie gelingt es, wie hat es Bestand? Oder ich kann es auch nochmal anders sagen, wie gelingt es, dass mein Leben von Gott gesegnet ist? Oder nochmal anders formuliert, wie gelingt es, dass mein Leben nicht nur glatt verläuft, das meine ich nicht mit Gelingen, nur glatt verläuft, das wäre zu billig, sondern wie gelingt es, dass mein Leben getragen ist, auch noch im Sterben? Wie gelingt das? Und was ist da die Voraussetzung? Wie bekomme ich also das gute Leben? Und jetzt gehe ich noch ein Stückchen zurück. Die Weisheit, und wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie mal nach, im Buch der Sprüche, Kapitel 8, wird dort als eine Person verstanden, die redet. Sprüche 8. Und die Weisheit steht an den Gassen und die Weisheit ruft den Menschen zu, wie sie ihr Leben führen sollen. O ihr Männer, ich rufe euch, ich erhebe meine Stimme, höret auf mich. Und dann ist die Frage, wer hört? Oder ein anderes Hören, lesen Sie mal Psalm 19. Haben Sie das schon mal gelesen? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Der Himmel erzählt was. Jeden Tag erzählt die Schöpfung, das Firmament. Unhörbar ist ihre Stimme. Also, so weit können wir vielleicht noch mitgehen, sagen, ja, auch die Schöpfung spricht und ruft uns zu, wie mein Leben gelingt, richte dein Leben ein nach Gott, richte es ein nach den Gesetzmäßigkeiten, die Gott gegeben hat. Aber da ist noch ein kleines Problem. Die Schöpfung ist nicht so eindeutig. Die ist nicht so klar. Das haben wir ja jetzt erlebt. Die Schöpfung ist schön und die Schöpfung ist schrecklich. Sie ist beides. Die Schöpfung ist nicht mehr heil. Ja? Und deshalb brauchen wir eine weitere Stimme, auf die wir hören müssen. Und zwar auf den, der sagt, ich bin die Weisheit Gottes. Der Lehrer der Tora selber ist, er selbst ist die Stimme Gottes, Jesus Christus. Wer meine Rede hört und tut sie, so beginnt er hier. Wer meine Rede hört. Also, wenn du ein gutes Leben gesegnet, getragen von Gott haben willst, höre auf ihn. Jetzt heißt es hier allerdings, und das ist eine Überraschung heute Morgen, sie sollen nicht nur hören heute, sie sollen auch tun. Wer hört und tut, sagt er nämlich. Und zwischen Hören und Tun steht eine ganze Menge. Sie hören alle heute Morgen. Aber sind Sie auch da mit Ihrem Kopf? Mit Ihrem Herzen sind Sie präsent? Zum Hören gehört eine Präsenz, eine Aufmerksamkeit. Ich kann hören, aber wenn ich nicht aufmerksam bin, habe ich vom ganzen Hören nicht. Papa, hörst du mir eigentlich zu? Sagte mir meine Tochter mal. Und wenn es meine Frau zu mir sagt, dann ist es peinlich. Ist richtig, hast du mir gerade eigentlich zugehört? Mist, ich habe nicht zugehört. Ich habe dich zwar gehört, aber du hast irgendwas gesagt da von deinem Kindergarten und was, irgendwie von einer Kollegin, die gerade, aber was hast du eigentlich gesagt? Also das Hören ist das eine und dann kommt aber diese Aufmerksamkeit, diese Präsenz. Ich will jetzt zuhören und Sie wissen, wie schwer das ist. Ich weiß es auch. Ich weiß es auch. Ich habe Professoren gehört in der Uni in Tübingen. Da habe ich nach 5 Minuten abgeschaltet und dachte, dem muss ich es nicht zuhören. Aber nicht nur die Aufmerksamkeit, jetzt kommt noch ein weiterer Zwischenschritt, der heißt Verstehen. Verstehe ich, was der da sagt? Und ich meine jetzt nicht nur akustisch verstehen, das ist ja schon mal wichtig, sondern so auch ein inneres Begreifen, ein inneres Annehmen können. Und ich habe Und ich bin mir sicher, da braucht es den Heiligen Geist dazu, dass ich verstehe, boah, ja, natürlich, natürlich. Denn die Heiligen, die geistlichen Dinge, die versteht man nicht so einfach. Aber jetzt bin ich immer noch nicht am Ende meines Weges. Sie hören, aber das, da ist das Tun. Und da ist eine ganze Menge dazwischen. Aufmerksamkeit, Verstehen und jetzt hier das Glauben. Glaube ich das, was der da sagt? Oder glaube ich, was Gottes Wort sagt? Vertraue ich darauf? Abraham hat die Stimme Gottes gehört und dann ist er losgezogen und vertraute ihm. Und Gott sagte, gut, dass du bist ein Gerechter, du hast vertraut. Also jetzt geht er. Oder Jesus kommt auf dem Wasser daher und der sagt zu ihm, Petrus, komm, komm. Und er tut den Schritt über die Bootkante. Also er vertraut, dann vertraut er nicht immer, aber immerhin. Und schließlich ein letztes, was noch zwischen dem Hören und dem Tun steht, das ist auch ganz schlicht, das Gehorchen. Das gehört mit dem Glauben zusammen. Jetzt will ich es wirklich tun. Also, es gibt ja so wunderbare Ausreden. Erst wenn Gott mir alles klar gemacht hat, dann kann ich vertrauen und treffe eine Entscheidung. Erst wenn ich ganz, ganz überzeugt bin, dann will ich einen Schritt tun. Ich muss erst noch mal ein halbes Jahr drüber beten, bevor ich weiß, was richtig und falsch ist. Manchmal ist es im Glauben einfach angesagt, einen Schritt zu tun, im Vertrauen, im Wagnis, und ich habe noch keine letzte Gewissheit. Die schauen mich so an, aber so ist oft. Ich wurde immer wieder gefragt, geh mal dahin, geh mal dorthin, diese Stelle, jene Stelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie einen Brief vom Himmel bekommen, nie, kein einziges Mal. Manchmal hat Gott auch sehr konkret gesprochen, muss ich auch sagen, sehr konkret. Da dachte ich, ja, das könnte jetzt so sein. Aber im Letzten war es immer auch ein Vertrauen und ein Gehen und ein Mutigsein in der Hoffnung, dass es richtig ist. Ja, also nicht denken, ich muss erst alle Zweifel beseitigt haben, bevor ich mich dem Herrn mit meinem Leben überlassen kann. Wenn man sagt, jetzt geh einfach diesen Schritt und tu es. Und ich werde auch mit dir sein. Ein jeder nun, der diese Worte hört und tut, sieht, ist einem klugen Mann vergleichbar. Pädagogen sagen, wir behalten 20% von dem, was wir hören, wir behalten aber 90% von dem, was wir tun. Was ist der Vorteil des Tuns? Im Tun machen sie eine Erfahrung. Im Tun erfahren sie, ja, es stimmt. Sie merken, ja, es trägt tatsächlich. Er hat mich nicht verlassen. Er hat mich getragen, er hat mein Gebet erhört. Aber sie müssen es immer wieder tun. Oder das Tun kann ja auch in ganz praktischen Dingen bestehen, in der Diakonie. Ich habe wirklich mich investiert in einen Menschen, habe ihm Zeit gegeben und ich habe gemerkt, es war gut. Es war ein Segen da drin. Oder ein anderes Beispiel, Tun kann auch bedeuten, sich zu entschuldigen, zu sagen, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Auch das ist ein Tun, nicht nur hören, sondern auch dann diesen Schritt tun zum Nächsten und sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Und dann wirst du spüren, ja, da liegt ein Segen drin von Gott. Nicht die Hörer des Wortes werden selig, sondern die Täter, sagt Jakobus. Wir sollen also auch tun. Dabei ist die Reihenfolge tatsächlich wichtig. Hören und tun. Hören ist Ausdruck einer Beziehung. Also ich höre dem ich vertraue, ich höre, mit dem ich unterwegs bin, ich höre auf meine Kinder, ich höre auf meine Frau, ich höre auf Freunde. Ist immer Ausdruck einer Beziehung. Ich höre auf Gott. Und bei Israel heißt es, das erste im Glaubensbekenntnis Israels heißt, was ist das erste Wort im Glaubensbekenntnis Israels? Höre Israel. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Am Anfang des Hören Und wenn sie anfangen zu hören, wird eine Beziehung zu Gott gestiftet. Und sie sagen, wow, dir will ich zuhören mein Leben lang. Wissen Sie, die Pandemie, die war nicht schön. Die ist immer noch nicht schön und die wird auch nie schön. Aber als so dieser ganz harte Lockdown war, das hat mich schon auch angestrengt. Richtig angestrengt. Und ich glaube, ich habe mein Bibellesen nie so ernst genommen wie in diesen Monaten. Oder anders formuliert, ich habe es nie so sehr gebraucht wie in diesen Monaten. Ich war nie so bedürftig auf das Hören. Ich muss hören, damit ich innerlich, seelisch einigermaßen stabil bleibe. Das ist eine Beziehung. Also Taten bringen Erfahrungen mit sich. Taten, die verändern mich auch. Taten, da ist ein Segen drin. In den Taten lerne ich dann auch, meinen Sorgen anders umzugehen. Ich darf sie abgeben. Oder in den Taten merke ich, ich will barmherzig sein oder ich will eine zweite Meile mitgehen. Und schließlich hören und tun. Ich bitte Sie in Jesu Namen, bauen Sie Ihr Leben auf Jesus Christus. Das ist das Tun. Ich stehe nicht auf mir selbst. Ich gründe mein Leben nicht in mir selbst. Ich gründe mein Leben nicht in dem, was ich habe, was ich zeigen kann, was ich vorzeigen kann. Ich gründe es auf ihn. Das ist das entscheidende Tun. Als Pfarrer bin ich viel auch mit Menschen, habe ich viel mit Menschen zu tun, die sterben. Und es ist schon ein Unterschied. Ich weiß wohl, das ist oft angefochten, aber es ist schon ein Unterschied, ob einer Jesus kennt und mit Krebs auf das Sterben zugeht und wenn er ihn nicht kennt. Auch bei den Angehörigen ist es ein großer Unterschied. Und deshalb brauche ich dieses Fundament. Sie können auch sagen, Fundament meines Lebens sind Menschen. Das heißt, ich mache mich abhängig von Menschen. Aber sie sollen einen eigenen Stand im Leben gewinnen, der unabhängig ist, der frei ist. Und dann können sie sich auch anderen zuwenden, klar, aber sie brauchen ein eigenes Fundament. Also nicht mein Ehemann ist mein Fundament. Nicht meine Ehefrau ist die, die mir den letzten Halt gibt. Auch nicht die Kinder und schon gar nicht die Engel. Meine Engel, das ist so, wisst ihr, ich habe auch Engel. 5. Aber das ist nicht das, was mir Fundament gibt. Manchmal hat man den Eindruck, die haben bloß noch ihre Engel. Was gibt es denn Engel weiter, wenn du nicht Jesus kennst? Also, ich brauche einen Stand. Und ich ermutige Sie, heute Ihr Leben, wenn Sie es noch nicht getan haben, auf dieses Fundament zu stellen. Da genügt ein kurzes Gebet. Auch nicht Menschen, auch nicht mal die liebsten Menschen, auch nicht die Ehepartner und Kinder. Ich sage das so ausdrücklich heute. Das war das Erste, wer hört? Das Zweite, wer ist klug? Klug ist, wer sein Haus auf einen Fels baut. Haus im Hebräischen Bet, vorkommend in Worten wie Bethlehem, Bethsaida oder Bethel. Haus aber ist im Hebräischen mehr als Gebäude. Es meint auch Familie. Das Haus David, das Haus Josef, immer ist die Familie mit dabei. Und jetzt haben wir ja eine Familienfreizeit, habe ich so mitgekriegt. Und es sind ja auch Eltern da. Und es geht also um das Fundament auch der Familie. Nicht um die Fassade der Familie. Nicht nur nicht nur der Fleiß in der Familie. Nicht nur das Hobby, das wir haben. Sondern was ist das Fundament unserer Familie? Worauf gründet sie? Ich möchte Ihnen was mitgeben. Wir waren selber auf einer Familienfreizeit als junges Ehepaar. Unsere 5 waren schon geboren, die sind so alle im Abstand von 1 bis 10 und sie wissen, wie das ist. Und Sie wissen, dass das manchmal auch anstrengend ist. Sie wissen, dass auch es wirklich harte Jahre sein können. Schöne, aber auch harte, wenn du so 5 Kinder so um dich ständig rum hast. Die sind ja immer da. Und da machst du dir auch Sorgen, wird es auch gut und packen wir das und kriegen wir das hin und werden sie auch mal im Glauben leben und so weiter. Und dann waren wir auf einer Familienfreizeit und da hat uns ein anderes Ehepaar gesegnet. Und normalerweise vergisst man schnell, was einer sagt. Und das haben wir nicht vergessen. Und das ging ganz tief bei uns rein. Und er sagte, bleibt beim Weinstock Jesus und eure Kinder werden am Weinstock mitwachsen. Und das hat uns so entlastet. Ich weiß wohl, dass es dafür keine Garantie gibt. Aber bleibt beim Weinstock Jesus als Ehepaar. Bleibt mit ihm verbunden und auch eure Kinder werden gesegnet sein. Das ist das Fundament. Und darauf kommt es an. Wir haben Freunde, die einen erziehen ihre Kinder etwas liberaler, die anderen erziehen sie etwas strenger, so wie man halt als Mensch eben so ist. Wir erziehen sie so zwischendurch irgendwie, ein bisschen liberal, ein bisschen streng. Aber wir haben gemerkt, es ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist, dass sie als Eheleute beim Fundament bleiben und beim Weinstock bleiben. Der Erziehungsstil, das hat alle seine zwei Seiten, aber es geht vielmehr um unsere innere Verbundenheit. So, man sieht es einem Menschen nicht gleich an, auf welchem Fundament er sein Leben gegründet hat. Das sehe ich Ihnen von außen nicht an unbedingt. Sie sehen zwar alle sehr nett aus, aber das lässt nicht unbedingt einen Rückschluss zu. Auch andere Menschen sind freundlich. Aber jetzt kommen die Krisen. Und dann ist die Frage, welche Währung hält stand? Welche Währung sind es jetzt? Was ist krisensicher? Und diese Frage, die ist ja im Moment unglaublich aktuell. Was ist krisensicher? Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gottes Wort krisensicher ist. Die Not allerdings ist, dass viele evangelische Christen das Wort Gottes nicht mehr kennen. Sie lesen es einfach nicht mehr. Das ist die Not. Und wie soll dann mein Leben krisensicher sein? Dann redet man und redet man und redet man das, was man eben von anderen vorgekaut bekommt, weil man kein eigenes Fundament hat, auf dem ich stehen kann. Und dieses Fundament, Jesus Christus, das gibt mir Wert. Das gibt mir Zuversicht. Und das gibt mir hoffentlich auch in Krisen ein gewisses Stehvermögen. Und das brauchen wir. Also, krisensicher ist das Wort Gottes. Es heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Oder ein anderes Wort, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das Wort Gottes wird noch aktuell lebendig und kräftig sein, wenn ich mal nicht mehr in dieser Welt bin. Oder Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es gibt Worte, die werden überdauern. Und dann gibt es diese wunderbare Geschichte. Maria und Martha. Jesus ist zu Besuch bei den beiden Schwestern. Und Maria hört der Rede zu und Martha hat alle Hände voll zu tun. Das ist keine Abwertung. Ja, das ist keine Abwertung von Martha. Und trotzdem sagt Jesus am Ende, Maria hat das gute Teil, das nicht von ihr genommen werden kann. Lassen Sie kurz uns über diesen Satz nachdenken. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden kann. Warum ist das Hören das Gute? Weil das Hören von Gottes Wort sich auf Ewiges bezieht. Weil es Gottes Wort ewig ist, alles andere vergeht. Deshalb hat sie das gute Teil erwählt, sie hat was Ewiges erwählt. Etwas, das nicht mitschwimmt im Strom unserer Zeit. Und deshalb ist es das gute Teil, das ewig halten wird. Obwohl, das Wort scheint so flüchtig zu sein, hier rein, hier raus. Und doch ist es das Ewige. Ein Freund, der im Sterben liegt, ich mache noch einen Besuch, er sagt zu mir, lies mir das Johannesevangelium vor. Ich lese es gerade selber, sagt er, das gibt mir so viel Trost. Am Ende bleibt also das Wort Gottes und das ist das bleibende Fundament für ihr Leben. Nun muss ich von ein paar Dingen reden, die Ihnen und mir Fundament geben. Da ist einmal die Taufe. Ich nehme an, die meisten von Ihnen oder alle sind getauft als Baby oder auch als Erwachsene. Ja, auch die Taufe ist ein Wort Gottes Fundament. Da wurde ich hineingenommen in den Bund Gottes. Allerdings muss ich mich selber dran halten und mich hineinfinden in diesen Bund. Wird viel zu wenig geschätzt. Die Taufe trägt. Die Taufe ist ein Fundament fürs Leben. Es kommt ja in der Landeskirche selten vor, dass Erwachsene getauft werden. Aber manchmal kommt es eben doch vor. Und dann kam da einer auf mich zu, er will sich taufen lassen und so weiter. Dann haben wir einen Taufkurs gemacht. Und dann wurde er getauft in einem See. Und da habe ich ihn vorher gefragt, warum wollen Sie sich unbedingt in einem See taufen lassen? So ein bisschen Wasser langt doch auch, so landeskirchliche bisschen Wasser. Und dann sagt er, ach Herr Sohns, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich brauche eine Totalreinigung. Ich brauche eine Totalreinigung. Ich muss richtig ersäuft werden. Und dann schwimmt der alte Mensch fort und dann wird man neu und es ist ein Fundament, das trägt. Oder die Zusage Gottes. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wessen Denkspruch ist das? Hat jemand, ja sehen Sie, Sie haben ihn als Denkspruch. Was ist das für ein Fundamentwort? Oder ein anderes Fundamentwort für ihr Leben, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich wohlgefallen, Matthäus 4 oder Jesaja 43 oder Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Boah, das sind Fundamentworte. Haben Sie ein Fundamentwort, das Sie trägt, das Sie vielleicht schon lange begleitet, durchs ganze Leben hindurch, seit vielen Jahren, das Ihnen Identität verleiht und Kraft? Wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, aber sind Sie dankbar, wenn Gott so ein Fundamentwort in Sie hineingelegt hat? Und man kann sich immer wieder daran erinnern. Ein anderes Fundament ist das Abendmahl. Brot und Wein sind Zeichen dafür, ich bin in eine ewige Gemeinschaft mit hineingenommen und dann am Ende des Lebens noch einmal das Abendmahl, die Vergebung, die Gemeinschaft mit Jesus, auch das ein Fundament, das trägt. Und dann die Ehe. Auch die Ehe braucht ein Fundament. Im Schwäbischen sagt man, Liebe vergeht, Hektar besteht. Schwierig, oder? Aber auf den Gefühlen gründet sie auch nicht. Die Stimmungsschwankungen, die sind eben da. Das Verliebtsein ist es auch nicht. Was trägt, wenn die Liebe schwächelt? Bei der kirchlichen Trauung wird uns zugesprochen, das soll deine Frau sein, das soll dein Mann sein. Gott hat mir diesen Mann gegeben und Gott hat mir diese Frau gegeben. Oder, was auch trägt, das ist so meine Erfahrung, ist die Vergebung in einer Ehe. Und was auch trägt in einer Ehe, das ist das Gebet. Viele können zu zweit beten und manche können das nicht, aber auch das Gebet. Auch da braucht es Fundamente, die geistlich sind, die kräftig sind. So will es Gott haben. Oder das gemeinsame Vaterunser. So, was bleibt? Das ist die dritte Frage. Das erste, wer hört? Das zweite, wer ist klug? Wer ein Fundament hat? Und drittens, wer bleibt? Es ist ein externer Halt, dieses Wort Gottes. Nicht ich halte, sondern es hält mich. Nicht wie Münchhausen, der sich aus dem Schlamassel zieht, das Wort Gottes ist ein Fundament, das unabhängig von meinen Gefühlen und meinem Selbstbewusstsein und meiner gesundheitlichen Situation trägt. Und das ist unglaublich. Selbst unabhängig von meiner gesundheitlichen Situation trägt mich Jesus. Das ist stark. Und es gibt so viele brüchige Fundamente. Heute sagt man, vertrau auf dich selbst oder hab mehr Selbstvertrauen oder suche deine Mitte in dir. Also ich suche sie schon lange in mir. Was soll da in mir sein? Ich weiß alles, was da so in mir haust. Aber so viel Gutes ist es gar nicht. Oder Männer. Männer werden müde und matt, heißt es in der Bibel. Männer, die so stark sind, werden müde und matt. Und dann heißt es, die auf Gott harren, die bleiben kräftig. Auf Sand bedeutet zu bauen, zuletzt werden mir die Dinge entgleiten und ich stehe ganz arm da. Jetzt heißt es allerdings von beiden Häusern, übereinstimmend, dass ein Platzregen kommt und an beiden Häusern rüttelt und wackelt. Es kann lange dauern, bis die Katastrophen kommen. Man hat sich also sicher eingerichtet, wir in Westeuropa, wir kennen doch keine großen Katastrophen mehr. Guter Krieg, ihr Älteren vielleicht schon noch. Aber so meine Generation, wir sind doch ohne große Katastrophen aufgewachsen, so muss es doch weitergehen. Ich sage immer, hoffentlich hebt es voll aus. Aber dann kommen sie, dann rüttelt es. Die Stürme kommen unvermutet. Und unsere Welt scheint derzeit in Stürme hinein zu geraten. Und dann sind wir bedroht. Und das Wasser kann auch mal bis zum Hals stehen. Wir sind als Christen diesen Stürmen nicht entnommen. Es gibt keine Komfortzone für Christen in dieser Welt. Es gibt keine Schönwetterzone für Christen. Diesen Gedanken, dass Gott dafür zuständig ist, dass es mir immer gut geht, ist ein Teenager-Glaube, den wir schnell verabschieden sollten. Der hält nämlich dem Leben nicht stand. Gott ist dafür zuständig, dass mir es immer gut geht. Das stimmt nicht. Er trägt, er ist bei mir. Aber wenn ich meine Konfirmanden frage, wie ist Gott? Die sagen immer, Herr Gott ist immer da und er behütet mich immer. Mir geht es immer gut. Das stimmt nicht. Natürlich ist er immer da, aber nicht in der Weise, dass er alles von mir fernhält. Also, wir treffen das auch und wir erleben das auch. Und dann gibt es dann doch die andere Erfahrung, nämlich, so wie es im Psalm 73 heißt, dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist dann die Erfahrung. Beide Häuser stehen nebeneinander, eins gleich dem anderen. Es gibt unterschiedliche Lebenshäuser. Und doch ist es ein Unterschied, die Stürme machen ihn offenbar. Und im Grunde, wenn ich das hier so sage, und da komme ich jetzt zum vierten Punkt, müssten wir in Deutschland und in Europa eine Bewegung haben, damit die Fundamente wieder zurechtkommen. Denn es scheint vielfach, dass wir diese Fundamente verloren haben. Die Krise macht es offenbar. Das kommt auch von Gott. Viertens, wer glaubt, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Leute entsetzt, denn er lehrt in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das Volk entsetzt sich. Interessant, das Volk, nicht die Jünger. Die Jünger hören zu. Auch das Volk hört zu. Aber das Volk sagte, der ist von Sinnen, dieser Mann. Warum? Weil in diesen Worten ein Anspruch steckt. Und das haben die wohl verstanden. Das ist nicht nur so ein schönes Gleichnis, sondern ein Anspruch, hier spricht der Sohn Gottes. Und er stellt die Frage, auf welches Fundament ich mein Leben stelle. Auf den Immanuel, den Gott mit uns, der in der Krippe gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist? Oder bleibe ich bei mir? Und das wäre eine Katastrophe. Was nehmen wir mit? Es geht erstens um Klärungen. Es geht um eine Klärung über das Fundament ihres Lebens. Es geht um eine Klärung im Blick auf ihre Gottesbeziehung. Worauf baue ich mein Leben? Und ein schlichtes Gebet kann helfen. Jesus Christus, vergib mir, wo ich auf Menschen oder auf Dinge mein Leben gegründet habe. Ich will es auf dich gründen, von heute an. Es geht um Klärungen. Es geht um die zweitens, um die Frage, wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Das ist die Grundfrage ihres Lebens. Und drittens, es geht um einen Unterschied, den ich dann einfach mache, indem ich mein Leben auf ihn gegründet habe, mache ich einen Unterschied aus, aber mein Leben ist krisensicher. Nicht, dass ich nicht in Krisen käme, aber es wird in Krisen immer noch getragen und das ist ein Unterschied. Und so segne sie Gott mit diesem Wort, dass wir es hören und verinnerlichen, dass wir es hören und beherzigen, dass wir es hören und zu diesem Schritt kommen, vielleicht ganz neu, vielleicht zum ersten Mal, Jesus, neu will ich mich auf dich gründen, für immer und ewig. Amen. Ein Lied von Theo Lehmann, sächsischer Evangelist, auch so ein Urgestein. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Es ist die Nummer 381, wir singen alle Strophen. Wir wollen aufstehen und wenn Sie können, stehen Sie, wir wollen beten, stehen Sie bitte auf, wenn es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, danke für die Gemeinschaft heute Morgen. Danke für die Familienfreizeit, die hier stattfindet. Danke für alle, die von außerhalb dazugekommen sind. Danke für dieses Haus und für alle, die hier mitarbeiten und dass du dieses Haus und diesen Ort hier segnest. Danke, Jesus, dafür. Wir beten jetzt zunächst für uns selbst. Wir beten, Herr, für die Familien, die da sind, für ihre Kinder, für ihre Ehen, dass sie diese Woche als reich erfahren, dass sie gestärkt werden, dass sie neu auch vom Glauben her inspiriert werden,
Herr, wir beten für die, die alleine leben, alleinstehend, weil vielleicht ein Ehepartner verstorben ist. Wir beten auch für sie, sei du ihnen Fundament, sei du die Hand, die sie trägt durch alles hindurch. Herr, und wir beten für alle, die viel Zerbruch im Leben erfahren haben, wovon manchem vielleicht auch enttäuscht worden sind, Jesus, du bist nicht weit weg von ihnen. Und du schenkst die zweite Chance und du gibst einen Neuanfang. Und danke, Jesus, dass du das Zerbrochene nicht wirklich zu Ende zerbrechen wirst, dass du den glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern dass es bei dir Hoffnung gibt. Noch einmal will ich beten, besonders für die Kinder, die da sind, Herr, dass sie gesegnet sind und dass sie am Weinstock mitwachsen, zum Glauben finden. Herr, wir beten für unsere Welt und für die Menschen, die so viel haben, auch bei uns in Deutschland, an Wohlstand, und wir gehören dir selber dazu, aber die kein Fundament haben oder wo es weggeschwommen wurde. Wir beten um ein neues Erwachen des Glaubens, um eine Hinkehr zu dir. Wir beten für die Wahlen, die bevorstehen im September, dass du lenkst und leitest und dass du unserem Volk eine gute Regierung schenkst. Herr, und wir beten für alle, die in Not sind. Ich denke auch wirklich jetzt an die Opfer der Flut, die ihre Häuser verloren haben. Erbarme du dich. Und wir beten besonders, Herr, auch für die, die in Hungersnot sind, die auf der Flucht sind, die in Lagern sind. Wir beten für Kinder, die ihre Eltern verloren haben durch Krieg, durch Terror, dass du dich ihrer erbarmst und du dich ihrer annimmst, Jesus, du Freund der Kinder. Wir beten dich an, Herr, und wir loben deinen Namen. Sei du uns das Fundament unseres Lebens. Amen.